an diesem Ort hatte sich Folgendes abgespielt. Lord Krishna hatte gerade den Planeten verlassen und Arjuna, sein großen Devoti, mit einer sehr wichtigen Aufgabe betraut. Arjuna sollte die Königinnen von Krishna zurückführen zu der Stadt, wo, sagen wir mal, wo er wohnte, der Stadt Hastinapur. Diese Königin kam aus Krishnas Inselkönigreich Dwaraka, in dem 16.108 Paläste standen. Diese Paläste waren bewohnt worden von Krishna und seinen 16.108 Königen. Ihr möcht euch fragen, wie war das möglich? Wie kann Krishna gleichzeitig in 16.108 Planeten mit 16.108 Königen sein? Doch das ist für Krishna nicht sehr schwierig. Krishna befindet sich bereits im Herzen von unendlich vielen Lebewesen als die Überseele. Er befindet sich in Gorahari's Herzen, in Guido und Marias Herzen, in Marios Herzen und in den unzähligen Lebewesen. Auch zum Beispiel in dem Herzen von wie heißt der Präsident nochmal von Amerika? Wilhelm Busch. Überall ist der gleiche Krishna gegenwärtig. Es ist deswegen ganz einfach für ihn, auch in den Palästen von 16.108 Königinnen gleichzeitig gegenwärtig zu sein. Das ist nicht schwierig. So, Krishna hatte aber seine Inselstadt Dwaraka verlassen, um sein, wir sagen dazu, sein irdisches Lila zu beenden und war von dem Planeten Erde aufgestiegen in einer nicht nur Himmelfahrt, er war also nicht nur über die himmlischen Planeten hinweg gefahren, sondern er war in die spirituelle Welt nach Goloka Vrindavan zurückgegangen. Vorher hatte er Arjuna gesagt, sorge dafür, dass meine 16.000, dass meine Königinnen nach Hastinapur kommen, wo sie von Yudhishthira beschützt werden, deinem älteren Bruder, dem König der Erde. Arjuna hatte daraufhin die Königin aus von Dwaraka, der Gegend um Dwaraka weggeführt und war auf dem Nachhauseweg. Dann ereilte ihn die erste schicksalhafte Nachricht. Dwaraka, Krishnas Inselkönigreich, war verschlungen worden von dem Ozean. Krishna war nicht mehr gegenwärtig, deswegen war es auch nicht mehr nötig, für Dwaraka gegenwärtig zu sein. Arjuna hatte das mit Tränen in den Augen gehört und hatte seine Reise mit den Königen von Krishna weiter fortgesetzt. Dann begab sich Arjuna zu einem Ort, den ich auch besuchte und von dem ich euch erzählen möchte. Bevor ich diesen Ort, von dem ich euch gleich erzählen möchte, besuchte, war ich in Krishnas verschollenen Inselstaat gewesen. Es ist noch heute ein klein bisschen von diesem Inselstaat wieder an die Oberfläche des Ozeans zurückgekehrt. Es ist eine kleine Insel, vielleicht so groß, würde ich mal sagen, ja, wie das Land, was unsere heutige Vedenakademie einnimmt. Nicht so Wie groß würdest du das schätzen, Hari Venu Prabhu? 2000 Quadratmeter. So ungefähr würde ich sagen. Nicht so groß war diese Insel, die ich besucht hatte. Ich wollte mich überzeugen von der Historizität von Krishnas Erscheinen. Das heißt, ich wollte sehen, ob es irgendwelche archäologischen Artefakte aus dieser Zeit gab. Und ich war übergesetzt vom Festland, vom indischen Festland, mit einem salzverkrusteten Boot, in dem Fischer saßen, die eine salzverkrustete Bärte hatte und die mit kehliger Stimme immer wieder sangen: Shri Krishna Sharanam Aham. Ich suche Zuflucht bei Shri Krishna. So waren wir in dem Boot gewesen, noch zwei andere Devotees mit mir, und wir griffen diesen Gesang bald auf. Wir fuhren mit diesem Segelboot zu Krishnas verschollenem Inselstaat und sangen Shri Krishna Sharanam Aham. Ich suche Zuflucht bei Shri Krishna. Bald wurden wir begleitet von den Stimmen nichtmenschlicher Devotees. Delfine waren neben uns aufgetaucht im Wasser, die mit dem Segelschiff mitgingen, mitschwänzelten und immer wieder unter dem Bug hervortauchten und in die Luft sprangen und uns ganz laut entgegenchanteten: Shri Krishna Sharanam Aham. Auch ich suche Zuflucht bei Shri Krishna. Das war der Gesang der Delfine. Jedenfalls haben wir es so interpretiert, als wir hier quieken, die quieken ja so ein bisschen, ne? Könnte man das als quieken bezeichnen? So quieken oder pfeifen auch ein bisschen, ne? Shri Krishna Sharanam Aham. So waren also wir und die Delfine und die salzverkrusteten Fischer am Chanten und kamen dann glücklich an einer kleinen Insel, 2000 Quadratmeter, schätze ich sie mal, groß an, und besuchten dann tatsächlich ein paar Ruinen von einigen Palästen. Das fand ich schon sehr interessant und sehr begeisternd. Dann gingen wir eine Treppe hoch von einem Tempel, also das sehe ich noch vor meinen eigenen Augen, und sahen dann in einem Bassin schwimmend die mystischen Steine Dwarakas. Das waren so große Steinblockbrocken. Ich konnte die aus dem Wasser heben und sie waren wirklich sehr stark, hatten auch so Eisengehalt. Aber sie schwammen und schwebten im Wasser. Hare Krishna. Was für Steine waren das? Das waren die Steine, die Krishna in seiner Inkarnation als Rama schwimmend machte, als er eine Brücke über den Indischen Ozean nach Lanka brauchte, um mit seiner Vanara-Armee nach Lanka überzusetzen. So, diese Steine, diese schwimmenden Steine, sahen wir noch. Die kann heute jeder sehen. Shankara, das ist etwas, was an der Universität von Dresden noch nicht ausreichend erklärt worden ist, wie die Steine schwimmen können. Ne? Das ist einfach die Achintya Shakti, die unbegreifliche Kraft des Herrn. Und wie gesagt, wenn man davor steht, und ihr kommt ja alle aus wissenschaftlich geschulten Familien, wie ich mal annehme, ist das so was von, ich will mal sagen, es bringt einen aus dem Lot. Es bringt einen in ein neues Denken hinein, wo man dann sagt, ja, das Wirken Krishnas in seinen Inkarnationen auf dieser Erde ist vielleicht nicht nur wahr in einem spirituellen Sinne, sondern diese Dinge haben sich auch auf einer Ebene ereignet, die wir kennen, die dreidimensionale Scheinwirklichkeit Mayas. Auch da ist Krishna erschienen und hat seine Wunder sichtbar gemacht, nicht nur auf der spirituellen Ebene. So denkt man dann, wenn man davor steht. Ja, anyways, wir hatten glücklich diese Insel verlassen. Es ist ein ganz schöner Pilgerort. Ich möchte euch alle inspirieren, vielleicht einmal Hari Venu zu inspirieren, der eine solche Reise bestimmt gerne organisieren könnte, kann ich mir vorstellen. Du hast ja schon in Vrindavan viele Pilgerführungen gemacht. Ne? Ich könnte mir vorstellen, warum nicht auch nach Dwarka? Ne? Warst du schon?
Yes, it will happen.
It will happen. Hari Venu sagt, es wird geschehen. Ach so, ist schon geplant diesmal. Ach so, schließt euch Hari Venu an. All over India. Ja, something. Jeder kann ein bisschen Hindi lernen, sagt Hari Venu, und kann nach Dwarka pilgern mit ihm und diese Rama-Steine sehen. Anyways, ich war gerade zurückgekehrt von Dwarka und ging jetzt an diesen einen Ort, von dem ich euch erzählen möchte. Dieser Ort war der Ort, an dem Krishna mit den Königinnen, an dem Arjuna mit den Königen vorbeikam, auf dem Weg nach Hastinapur. Warum wollten sie dorthin? Weil Krishna den Auftrag gegeben hatte, dass Arjuna die Königin zu Yudhishthira bringen würde, nicht? Dem Regenten der Welt, sodass sie dort in Sicherheit waren. So, in diesem Ort geschah etwas, was mir eben sehr wichtig ist. Und ich merke schon, manche von euch werden vor lauter mystischen Geschichten verlieren schon ihre Orientierung. Keine Sorge, wir kommen gleich auf eine leicht nachvollziehbare Ebene zurück. An diesem Ort nun ergab sich plötzlich etwas. Ein paar Räuber kamen aus dem Unterholz hervorgebrochen, um sich Krishnas Königinnen zu bemächtigen. Arjuna nun, der mühelos gegen eine bewaffnete Ukshohini von Soldaten antreten konnte und sie besiegen konnte, holte seinen Bogen Gandiva, um die Königin gegen die Räuber zu verteidigen. Die Räuber kamen mit geilen Augen auf die Königin schauend, aus dem Unterholz hervorgebrochen. Sie hatten deutlich sichtbar lustvolle Motive in ihrem Angriff. Arjuna sagte ihnen kurz, entweder ihr geht so, zieht euch sofort zurück, oder ihr werdet von meinen Pfeilen ins Herz gebissen werden. Aber die Räuber lachten ihn aus und stürmten weiter. Arjuna hob seinen Bogen und merkte, er konnte den Bogen nicht mehr spannen. Was war los? Der Bogen Gandiva folgte ihm nicht mehr. Er hatte diesen Bogen tausendmal gespannt und tausende von Widersachern des Dharmas getötet. Der Bogen ließ sich nicht mehr spannen. Und dann kamen die Räuber über ihn und übermannten ihn. Die Königin sahen, was geschah, dass sie nicht verteidigt werden konnten, nahmen sich alle das Leben, um zurück zu Krishna, in die spirituelle Welt zurückzukehren. Arjuna fiel in Ohnmacht. Er konnte den Auftrag des Herrn rief. Ich warte, aber vielleicht kann ich weiter, wenn ihr mich weiter hören könnt, kann ich weitersprechen. Jetzt sind wir schon. Er konnte den Auftrag des Herrn zum allerersten Mal in seinem Leben nicht erfüllen. Er schleppte sich irgendwie nach Yudhishthira zurück, nach Hastinapur, brach weinend vor dem Kaiser der Welt zusammen und sagte: Ich kann nicht verstehen. Ein paar geile Räuber haben mich überwältigt. Ich konnte die Königin nicht verteidigen. Ich konnte nicht einmal mehr den Bogen spannen. Was ist los? Sein Bruder, der Kaiser der Welt, Yudhishthira, wusste, was los war. Krishna hatte seine Aufgabe auf der Erde beendet. Und Krishna hatte jetzt auch den Devotees, denen er eine Kraft, bestimmte Kraft gegeben hatte, diese Kraft wieder weggenommen von den Devotees, sodass sie, wie soll ich mich ausdrücken, ebenfalls ihre Reise in die spirituelle Welt antraten. Jeder von uns, nicht nur Arjuna, hat ein bestimmtes Maß an Kraft, ein bestimmtes Maß an Intelligenz, was uns gegeben worden ist für einen ganz bestimmten, überschaubaren Zeitraum. Und wenn dieser Zeitraum zu Ende ist, Medinipati, wenn diese Zeit, die wir haben, in der wir unsere Kraft und unseren Auftrag nachkommen, zu Ende ist, dann werden wir kraftlos. Mir fällt das auf bei einem Gottbruder von mir, Bhakti Tirtha Maharaj. Wer kennt von euch Bhakti Tirtha Maharaj? Ach doch, einige. Habt ihr ihn einmal tanzen gesehen, Yamuna? Du auch?
Ja.
Wo?
In Abenteuer.
Bhakti Tirtha Maharaj ist eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit, der sehr viel bewirkt hat. Er hatte in Amerika seine eigene Fernsehshow. Er hatte über 15 verschiedene Bücher oder 20 Bücher veröffentlicht. Manche Titel sind auch in Deutsch bekannt, zum Beispiel Der spirituelle Krieger. Er hatte viele Schüler angenommen, aber jetzt bereitet er sich vor, die Welt zu verlassen. Sein Körper ist total durchsetzt von Krebs. Er ist sehr schwach geworden und in den nächsten Tagen schon könnte er ans andere Ufer des Lebens schreiten. Und jetzt hört das Wunder. Er ist der glücklichste Mensch der Welt. Nicht irgendwie morbide, dass da irgendeine Umnachtung und Vernebelung des Geistes vorliegt. Nein, er ist glücklich. Ich habe gerade die Vorlesung von ihm gehört, weil er sagt, ich habe eine bestimmte Zeit gehabt, in der hat mir Krishna eine bestimmte Kraft gegeben, Intelligenz und einen bestimmten Einfluss, einen sehr großen Einfluss. Er ist in Afrika ja der Stammeshäuptling von vielen Stämmen. Nicht? Es gibt Bilder von ihm, wo die Stämme ihn ehrenhaft aufgenommen haben in ihre Gemeinschaft. Da hat er so Bilder mit, auf einem hat er so einen Zylinder, in dem wunderbare Federn gepiekt sind, sieht also ganz und gar afrikanisch kreativ aus, nicht? In diesem Mode. Er ist der Berater von vielen Regierungsoberhäuptern geworden, weil er immer mit einem Bein auch außerhalb der Hare Krishna Bewegung wirksam war. Nicht also nur innerhalb unserer Bewegung, sondern auch außerhalb der Bewegung, in der UN zum Beispiel und so. Er sagt von sich, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Krishna hat mir Kräfte gegeben. Mit diesen Kräften war es mir möglich, bestimmte Dinge zu tun. Diese Kräfte sind jetzt nicht mehr da. Weil Krishna mich zu sich zurücknehmen will. So jeder von uns, also Arjuna hatte bestimmte Kräfte, mit dem Gandiva-Bogen umzugehen und sich einer Übermacht von bewaffneten Feinden zu stellen. Bhakti Tirtha Maharaj hatte bestimmte Kräfte, aber jeder einzelne von euch hat bestimmte Kräfte. Frank konnte innerhalb von nur einem Tag eine total fantastische Treppe bauen, wo er sogar einen Stein integriert hat. Habt ihr das wahrgenommen? Es ist eine steinintegrierende Treppe. Ist es nicht so? Ja, ja. Etwas, was zum Beispiel mir überhaupt nicht möglich wäre. Ich hätte keine Idee erstmal, wie ich das planen sollte, so eine Treppe. Die technische Ausführung mit dem Sägeding, die Sägeding, Sägemaschine bereitet mir schon Angst, wenn ich nur ihren Namen ausspreche. Dieses grüne Monsterding. Dann und so weiter und so fort. Aber ich habe Kräfte, die vielleicht Frank nicht hat. Ich kann zum Beispiel bestimmte spirituelle Übungen wahrnehmen, die, von denen Frank jetzt noch nichts weiß. Sind bestimmte Dinge da, die mir möglich sind, die Frank nicht möglich sind. Ich sage das jetzt nicht voller Stolz, sondern nur feststellend, dass jeder von uns eine bestimmte Kraft hatte. Prabhupada sprach einmal davon, indem er sah eine Fliege zu, die rückwärts, also auf den Beinen so über die Decke marschierte. Kennt ihr das, wenn so kopfüber die Fliege über die Decke marschierte? Und Prabhupada sagte, wie ist das möglich? Die fällt nicht runter. Die macht das so leichtfüßig, wie Reinhold Messner, der berühmte Kletterer, das niemals schaffen würde. Also das hat Prabhupada nicht gesagt. Er kannte, glaube ich, Reinhold Messner. Ich weiß auch nicht, ob der schon geklettert hatte zu der Zeit. Jedenfalls, der Prabhupada sagte, es ist möglich, weil Gott eine bestimmte Kraft in diese Fliege investiert hat. Eine Achintya Shakti, eine unbegreifliche Kraft. Jeder von uns hat eine bestimmte Kraft, eine bestimmte Reichweite der Intelligenz, bestimmte Möglichkeiten. Und wir haben alle eine Aufgabe, mit dieser Kraft etwas Bestimmtes anzustellen. Wozu, meint ihr wohl, sollte unsere Kraft eingesetzt werden? Dürfte ich euch hier um eure Kooperation bitten und ein paar spontane Beiträge zu meiner Vorlesung kriegen. Ich glaube, Ananda Chaitanya, Ananda Nitai, Ananda Nitai. Also.
Ja, in Krishnas Dienst zu stellen, einfach der Allgemeinheit Nutzen zu bringen.
Also unsere Kraft ist dazu da, sie in Krishnas Dienst zu stellen und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Sagst du? Als ich gerade 16 wurde, habe ich geantwortet, meine Kraft ist dazu da, im hohen Bogen gegen die Kirchenmauer zu pinkeln. Damit habe ich das Protest Empfinden unserer Jugendlichen, den gesellschaftlichen Kreisen, in denen ich verkehrte, gegen die etablierte Gesellschaft kundgetan. Wir haben die Kraft, nachzudenken und etwas zu verändern. Das war eine poetische Ausdruck dieser etwas pöbelhaften Ausdrucksweise. Also wir haben jetzt zwei Aussagen. Wozu ist die Kraft da? Günther, du hast dir bestimmt Gedanken darüber gemacht.
Ja, da habe ich mir immer Gedanken darüber gemacht.
Ja.
Ich würde sagen, um meine Seele zurückzuführen zu Gott und andere Seelen auf diesem Kraft mitzunehmen.
Um meine Seele zurückzuführen zu Gott und andere Seelen mitzunehmen.
Ja.
Wozu ist die Kraft da, die du hast, Shankar? Kraft bedeutet, es gibt verschiedene Kraft. Körperliche Kraft, intellektuelle Kraft. For what should we use our strength?
You know,
Wir sollten unsere Kraft nutzen, sagt Shankar, um herauszufinden, warum wir überhaupt hier auf dieser Welt sind und um zurück zu Gott zu gehen. Ich glaube, damit meinst du so ein bisschen zwei Arten von Dharma. Das Svadharma und das Sanatan-Dharma auszuüben. Ich will mal Shankar, weil Shankar ein gebildeter und hochintelligenter Devotee ist, möchte ich gerne das zusammenfassen. Wir haben eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen auf dieser Erde. Das ist eine Aufgabe, die sich auf unser Menschsein bezieht. Man nennt das Svadharma. Und es gibt aber auch eine spirituelle Aufgabe dazu, die bezieht sich auf die Seele, nicht also auf unser Menschsein. Und das ist, dass wir zurück zu Krishna gehen und ihm Dienst darbringen. So sagt das unser Shankar. Yes, yes. Es gibt bestimmt viele mögliche Antworten auf die Frage, wozu ist meine Kraft da? Ich möchte euch alle einmal bitten, eure eigene Antwort auf diese Frage zu finden. Wozu hast du Kraft? Wozu bist du bestimmt, sie einzusetzen? Wozu ist deine intellektuelle Kraft da? Wozu ist deine Muskelkraft da? Wohin sollst du mit deiner Kraft idealerweise gehen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und wenn ein Mensch in seinem spirituellen Leben die nicht gelöst hat, diese Frage, dann wird er niemals ein wirkliches spirituelles Leben führen. Das wird immer mental bleiben bei ihm. So hin und her gehen er wird nicht richtig aus dem Nebel heraustreten und ans Licht treten können. Ich würde auch Shankar beipflichten. Jeder von uns hat zwei Arten von Dharmas. Ein menschliches Dharma, wo wir unsere menschliche Aufgabe erfüllen müssen. Diese Aufgabe ist mit uns geboren worden. Diese Aufgabe begleitet uns. Diese Aufgabe scheint unter den vielen kleinen Aufgaben hervor. Und diese Aufgabe ist es, an der wir, die wir erkennen müssen und an der wir wachsen können. Ich habe sehr oft festgestellt, dass Menschen, die den spirituellen Pfad einschlagen, sehr oft versuchen, dieser Aufgabe zu entkommen, diesem menschlichen Dharma zu entkommen. Das ist der Grund, warum man auch unter spirituellen Menschen oft Leute findet, die eben irgendwie entwurzelt wirken, die irgendwie, sagen wir mal, ihren Kopf so weit in den Himmel lenken, dass sie ihre Hände nicht mehr in die Erde kriegen. Ich habe in spirituellen Kreisen oft gesehen, dass Menschen diesen Dharma, diesen Svadharma, diesen menschlichen Dharma, sich nicht stellen wollen. Nicht? Auch bei den Hare Krishna Devotees habe ich das gesehen. Zum Beispiel in den Ehen. Wenn es in den Ehen Schwierigkeiten gibt, sind die Hare Krishna Leute eher bereit, die Ehe aufzulösen, als sogar die materialistischen Menschen. Habe ich gesehen. Das gibt es statistische Umfragen. Warum? Weil diese Devotees eben noch nicht erkannt haben, dass sie ein Svadharma haben. Etwas, was sie in diesem Leben erfüllen müssen, an dem sie wachsen müssen, eine Aufgabe, an der sie reifen können. Dieses Svadharma ist meistens etwas, was die Seele mit sich schleppt, von Leben zu Leben. Und wenn diese Aufgabe sich plötzlich vor uns zeigt, ne, dann entdecken wir in ihr meistens also etwas wie ein Gebirge, etwas, was wirklich schwer ist. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass viele Menschen in ihrem Leben, gerade im spirituellen Leben, sehr schnell vorankommen, wenn, dass sie dann aber plötzlich an eine Wand geraten. Diese Wand ist meistens das, was sie schon im letzten Leben nicht bewältigt haben. Etwas, wofür sie sich schon im letzten Leben gedrückt haben. Etwas, was sie bereits im letzten Leben nicht wahrhaben wollten. Hare Krishna. Das trifft bei materialistischen Menschen zu, aber auch bei Devotees, die noch nicht von Prema, die noch nicht Prema Mayi sind. Das Prema Mayi heißt von Prema erfüllt, von Liebe erfüllt sind. Nicht? Menschen, auch spirituelle Menschen, die noch nicht Prema Mayi sind, noch nicht von Liebe erfüllt, müssen diese Aufgabe erfüllen. Diese Swadharma, diese menschliche Aufgabe, die sich manchmal über mehrere Leben hinwegzieht. Zum Beispiel, dass sie wahrheitsgetreu leben oder dass sie, wenn Schwierigkeiten auftreten, zu ihren Gelübden stehen und diese Schwierigkeiten überwinden oder dass sie es lernen, nicht mehr so selbstzentriert und selbstsüchtig ihr Leben zu machen, sondern dass sie andere unterstützen und anderen voller Liebe helfen können. Das sind diese Swadharma-Aufgaben, die jeder von uns mit sich bringt aus einem vorangegangenen Leben. Es gibt aber noch einen ganz anderen Bereich von Aufgaben, die man gleichzeitig auch noch erfüllen sollte. Diese Aufgaben heißen die Sanatan Dharma Aufgaben. Das sind solche Sachen, die wir in unserer ewigen Beziehung zu Krishna ausüben. In Indien, in der indischen Spiritualität, drücken sich diese beiden Aufgaben, die menschliche und die spirituelle, das materielle und das spirituelle Dharma, sehr einfach aus. Den meisten Indern ist bewusst, auf der materiellen Ebene werde ich heiraten und eine Ehe führen. Ich kümmere mich dann um erstmal meine Eltern, die auf mich angewiesen sind, wenn sie alt werden. Ich werde mich aber auch um die ganzen spirituellen Menschen kümmern, die Sadhus, nicht? Und sie sagen, und gleichzeitig, während ich mein Grihastha-Dharma erfülle, mein Haushälter-Dharma, wo ich mich um andere kümmere, werde ich auch noch meine spirituellen Verpflichtungen erfüllen, indem ich bei mir zu Hause als wichtigsten Raum den Tempelraum mache. Nicht? So ist das in Indien sehr klar. Ich glaube, Shankar, dir ist das irgendwie auch von deinen Eltern sehr klar. Da ist kein zweiter Gedanke, das weiß man. Da bereitet man sich drauf vor, da geht man rein, das macht man einfach. Ne? Das ist sehr logisch. Jeder vernünftige, pious, fromme Inder, den ihr kennt, der kultiviert es so wie Shankar, weiß das. Da braucht man nicht zu ihm zu sprechen. Das wird mit der Erziehung vermittelt. Im Westen ist das uns nicht so klar, dass wir zwei Arten von Dharma haben. Und auch den spirituellen Menschen ist es manchmal nicht klar, dass sie auf ihrem Weg in die spirituelle Welt Kraft bekommen haben, um zwei Dinge zu machen. Menschlich zu reifen, das heißt ihr Swadharma zu erfüllen und je nachdem, was ihren Verpflichtungen sind, dort nachzukommen. Nicht? Und sagen wir mal, spirituell voranzukommen. Wir wollen diese beiden Bereiche in unserer Vedenakademie gerne beachten und da reingehen. Ihr wisst, wir sind dabei zu schauen und uns weiterzuentwickeln. Die Vedenakademie ist im Augenblick in einer Art, sagen wir mal, ihre Entwicklung ist in eine Art Flaschenhals hereingegangen. Kennt ihr das? Eine Flasche, die hat so einen Flaschenkörper und dann verkürzt er sich, wenn es zu einem Ausgang geht. Das sieht man jetzt schon in dem Flaschenhals, in dem wir drin sind. Das sieht man schon mit bloßen Augen. Man braucht da nicht ein Philosoph zu sein. fällt ein, dass das geräumige Haustor zugemauert ist und man durch über Franks fantastische Treppe hinweg so durch den Heuschuppen rein muss und dann über so eine kleine verwitterte Treppe einsteigt, den Dienstboteneingang. Das fällt einem auf. Er hätte mal die Postboten sehen müssen, als die am an dem Tage Null hier ankam und versuchte, das Tor aufzumachen. Das ging auf und dann stand sie vor einer Mauer. Ich dachte, sie muss gedacht haben, ich habe wahrscheinlich die ganze Nacht durchgezecht und jetzt bin ich verwirrt. Und sie macht vielleicht zu dem Brunnen, den Frank aufbelebt hat, hingegangen sein und sich das Haar gewaschen haben und den Kopf ein bisschen kalt gemacht haben, weil sie das nicht verstanden können. Aber was geschehen ist, liebe Freunde und liebe Devotees, ist, wir sind in den Flaschenhals eingetreten, in unsere Entwicklung, weil wir noch nicht auf die Ideen kommen, tut Krishna uns gerade das Leben ein bisschen enger machen. Auch ist es so, dass wir uns bald hauptsächlich von Yamunas Einkünften ernähren werden, die sie mit Astrologie macht, weil keine anderen Einkünfte im Augenblick da sind. Yamuna rettet uns. Es wird enger und es wird enger. Warum? Weil wir müssen einen neuen Ausgang finden, eine neue Dimension in unserem Leben, einen neuen Bereich. Und für uns ist es sehr klar, dieser Bereich hat mit den zwei Arten von Dharma zu tun. Ich möchte euch an einem Beispiel gerne zeigen, was ich meinte. An dem einen Tag gingen Gadadha und ich so raus und sahen Frank zu und Robertus, die vor dieser, wir haben da so ein Steinefresser da draußen vor der Tür stehen. Wie nennt sich die Maschine noch im richtigen Deutsch? Ein Holzspalter, Entschuldigung. Es ist ein Holzspalter. Frank und Robert hatte ich gebeten, weil sie gerade mit dem Ding, mit Franks Sprache das zu sagen, würde ich sagen, mit dem Teil arbeiteten. Einmal das Teil vorzuführen. Ne? Und, sie haben dann so Baumstämme genommen und Frank hatte mir dann erklärt, dass das mit einer Kraft von 18 Tonnen, also seine Guillotine-Arbeit verrichtet. Das ist zerhackt, also, oder gar nicht mal zerhackt, das zerdrückt eigentlich, ne? Und spaltet Baumstämme. Und ich sah die beiden da, wie die das bedienten, diese Guillotine. Für mich ist es eine Guillotine. Und die Bäume fertig machten, also für den Kamin. Nicht? Und irgendwie, ich ging dann so spazieren mit Gadadha und ich sagte, du, ich fand die beiden toll. Frank und Robert sind toll, die sind im Augenblick weiter als ich. Weil sie sind in ihrem Dharma, in ihrem Swadharma. Sie wissen, das mache ich. Wir bauen Treppen, wir zerspalten Häuser, also nicht Häuser, Bäume. Ne? Wir entwickeln Dinge. Es ist ja auch ein Bereich, wo mit sehr viel Intelligenz gearbeitet wird. Da wird oben jetzt ein Haus errichtet, ein Meditationshaus, will Robert machen, wenn wir noch so lange da sind, bis es fertig ist. Ja, da werden bestimmt die Nächsten, die hier wohnen, drin meditieren. Die machen ihr Dharma, ihr Swadharma. Und was ihr Sanatan-Dharma betrifft, so ist Frank jeden Morgen um 4 Uhr hier im Tempelraum am Chanten. Nicht? Macht seine spirituellen Pflichten. Nicht? So im Augenblick sind wir anderen beiden dabei, unser Svadharma, unsere Ausrichtung zu finden. Wir sind gerade im Flaschenhals der Flasche. Wir werden irgendwann hoffentlich an der aus dem Ausgang hervorpurzeln, neu und mit der neuen Vision losmarschieren. Das ist so im Leben. Unsere Energie ist dann am besten eingesetzt, wenn wir wissen, was wir auf dieser menschlichen, irdischen Ebene zu tun haben. Das heißt, für Projekte, was für Projekte wir ausführen, welche Plätze wir in diesen Projekten einnehmen und so weiter. Und was wir in unserer ewigen Verpflichtung für Krishna ausüben. Und Krishna hat uns explizit hat ausgerechnet dafür unsere Kraft gegeben. Jeder einzelne von uns hat diese Kraft bekommen. Und die meisten von uns haben Angst, uns dieser Aufgabe zu stellen. Wir zerstreuen uns lieber. Wir spielen so ein bisschen am Strande der Ewigkeit mit ein paar wertvollen Glasscherben herum. Oder wertlosen Glasscherben. Unseren verschiedenen Plänen, die unserem Wunsch entstehen, nicht in Hingabe zu verglühen für Krishna. Ne? Und so beschäftigen wir uns alle auf unsere Weise mit unseren unbedeutenden, kleinen, nicht hingegebenen Projekten. Hare Krishna. Und erkennen nicht unser Svadharma, fehlen auch in unseren menschlichen Beziehungen, in denen wir wie kleine Kinder uns verhalten und tun unsere Kraft nicht ein, ausüben. In dem Augenblick jedoch, wo ein Mensch einfach erkennt, was sein Svadharma ist, was er auf der menschlichen Ebene tun muss, findet ein unglaubliches Wunder statt. Was stattfindet ist, dass er plötzlich mit einer der Kraft des Kosmos erfüllt wird, mit dem Dharma an sich, was durch ihn hindurch wirkt und durch ihn hindurch wunderbare Dinge möglich macht. Ne? Wenn der Mensch dazu kommt, sich zu verbinden mit dieser Kraft, mit der Kraft des Dharmas, wird er über seine Grenzen hinauswachsen und teilhaben an einer Sache, die viel größer ist als seine eigenen Fähigkeiten, etwas zu tun, möglich machen. Das heißt natürlich, dass der Mensch aus ein zweimal Geborener werden muss. Um dein Dharma zu erkennen, muss es dir entweder gesagt werden, oder du musst als zweimal Geborener das erkennen. Jeder von uns kann zwei Arten von Geburt nehmen. Das erste ist die Geburt durch unsere Eltern, die aus der Samen- und der Eizelle kommt diese Geburt. Und die zweite Form von Geburt nennt man Diksha. Di heißt zweimal und Ksha heißt, da steckt das Wort Ja drin. Aber in Ksha steht, mal sehen, wie viel Zeit ich noch habe zu sprechen, bevor die Stimme weggeht. In der Endsilbe Ksha steht auch drin, etwas zu zerschneiden. Diksha, die zweite Geburt, bedeutet auch immer, dass man sich freischneidet aus dem Kokon des eigenen ego-bestimmten Handelns. Nicht? Man nimmt dort Einweihung in eine spirituelle Tradition und erkennt plötzlich sein Dasattva. Wisst ihr, was das Dasattva ist? Ein großes Geheimnis. Das ist das Dienertum, für den wir bestimmt sind. Materielles Leben bedeutet, dieses Geheimnis zu vergessen, dass das hat war, dass die Wahrheit des Dieners. Und spirituelles Leben bedeutet, nachdem man sich losgeschnitten hat aus der kleinen Hülle, sein Dienertum zu entwickeln. So, wir sind auf der Vedenakademie kurz davor, hoffentlich. Wir sind sehr, sehr gespannt. wir sind euch sehr, sehr dankbar, dass ihr uns in dieser wichtigen Phase unterstützt. Ihr gehört zu der Vedenakademie dazu, alle, die ihr hier sitzt. Ihr seid nicht nur Devotees oder Freunde, sondern ihr seid irgendwie nektarhafte Transzendentalisten. Und wir möchten euch bitten, uns weiter mit eurem Gebeten zu unterstützen und vor allem mit eurer Geduld, dass wir noch ein bisschen brauchen, um rauszukommen, denn das muss einem enthüllt werden. Als ich Frank und Robert sah, dachte ich, diese eine Art des Dharmas haben sie gefunden und deswegen sind sie glücklich. Und ja, kann man sagen. Also Frank erlebe ich als sehr glücklichen und Robert auch. Robert kann in dem spirituellen Bereich, ist er noch am Aufholen, das geht sehr schnell bei ihm. Aber auch da geht es sehr gut voran. Yeah. Hare Rama. Gut. Ich möchte euch noch eine kleine hat jemand von euch schon mal den Ausdruck gehört, sterb bevor du stirbst? Nee? Klingt ein bisschen mystisch, oder? Stirb bevor du stirbst. Guido, hast du das schon mal? Die before dying. Das ist ein interessanter Ausdruck, der eigentlich in einer anderen Tradition gebraucht wird, der Sufi-Tradition. Drückt aber etwas aus, was sich in unserer Tradition befindet. Ich sprach eben von zwei Arten von Geburten, der materiellen Geburt und der spirituellen Geburt. So gibt es auch zwei Arten von Toden. Dem Tod, der etwas mit einem spirituellen Bereich zu tun hat, und der materielle Tod. Der Tod, der materielle Tod, den kennt jeder von uns. Das ist, wenn das Herz wenn die Gehirnströme aufhören sich zu bewegen. Das ist der materielle Tod. Der spirituelle, sagen wir mal, der andere Tod, der mit dem spirituellen Leben etwas zu tun hat, ist, wenn sich die Ströme des Egos aufhören zu regen. Wenn das Ego schweigt. Und das ist wichtig. Um in die spirituelle Welt zu kommen, muss man diese beiden, geht man meistens durch diese beiden Pforten hindurch. Ne? Diese Sache hatte ich einmal in meinem Leben ganz kurz erleben dürfen und es war ein unglaubliches Erleben. Es war im Jahre 1988. Ich hatte eine ähnlich erschöpfende Zeit hinter mir wie jetzt, war aber damals noch vitaler. Aber trotzdem musste ich auch wie jetzt eine kurze Pause einlegen. Und so bin ich ins Tessin. Meine Tour hörte im Tessin auf und ich bin dann durch die Wälder gegangen, durch die schon Hermann Hesse gestreift ist. Und bin vom Weg abgekommen, weil ich in so große philosophische Gedanken beschäftigt war und bin dann zu einem Berghang gekommen und sah, dass ich springen musste, um weiterzukommen. So, ich sprang dann, ich musste ungefähr so viel runterspringen von hier bis nach da. Es war damals kein Problem, als ich noch jung war. War aber noch immer in dem einen Gedanken, sodass ich unglücklich auflandete und schrie vor Schmerzen. Ach. Da guckte ich meinen Fuß an, der so ein bisschen runterhing. Den ich nicht mehr bewegen konnte und dachte, oh Gott, jetzt bin ich hier in der Bergeinsamkeit, habe mir den Fuß gebrochen. Bin ich Dann habe ich mir Krücken gemacht, also so nicht richtige Krücken, bin dann den ganzen Tag musste ich mich durch dieses Unterholz schlagen und kam dann irgendwann an und ließ mich zum Hospital fahren von den Leuten. Ich muss wie ein Waldschrat ausgesehen sein, so zerrissen. Und da gab es kein Hospital, aber Nonnen gab es, die Nonnenschwestern. Und die haben mich untersucht, die Nonnenschwestern im Kloster, und haben gesagt, ist nicht so schlimm, sie haben sich lediglich die ganzen Bänder gerissen, also nicht gebrochen. Und dann war es klar, ich musste mich operieren lassen. Und wie ich immer so bin, habe ich gedacht, jetzt machen wir die Generalüberholung. Ein Leistenbruch lassen wir auch gleich operieren am Fuß. Und dann habe ich noch einen Grützbeutel am Kopf. Nicht so ein Schönheitsproblem, so ein Horn, was einem so wächst. Kennt ihr das? Das ist nichts Teuflisches, es ist einfach so. Grützbeutel nennt sich das. Und so haben die mich operiert, haben sie mich dann überall operiert. Und während der Zeit, es war ein bisschen zu schwer, zu viel. Ich bin ja Vegetarier und habe nur Naturmedizin genommen. Und während der Operation bin ich dann in ein Nahtoderlebnis reingegangen. Das Erste, was ich merkte auf dem Operationstisch, war ein stechender Schmerz in der Bauchgegend. Und ich wusste, das kommt von der Leistenbruchoperation. Da mussten sie ja einen Schnitt hier machen, hier an dieser Stelle des Bauches. Und die Bauchdecke durchtrennen. Und der Schmerz wurde stärker und stärker und lauter und lauter. Ungefähr wie dieser herannahende Zug, der jetzt kommt. Es sind nur Autos. Ich dachte, es kommt ein Zug. Wurde lauter und lauter der Schmerz. Gewaltiger und immer. So. Und ich versuchte den Ärzten durch eine Bewegung der Hand zu sagen, dass sie mich ein bisschen mehr Anästhesie, Betäubungsmittel geben sollten. Aber die Ärzte, der Körper gehorchte nicht mehr meinen Fügungen. Ich versuchte irgendwie die Hand zu heben und zu winken, aber das gelang nicht. Es war nicht möglich. Immer wieder ging ich zurück in mein Bewusstsein, bildete den Entschluss, versuchte ihn über die Nervenbahn zur Hand zu bringen, aber das gelang nicht. Das war eben zu wenig betäubt, der Körper, um den Schmerz auszublocken, aber zu sehr betäubt, um ihn zu bewegen. Ich war in so einem Mittel, in so einer Zwischenphase. Und das klappte nicht. Plötzlich hörte ich dann, wie der Chefarzt sagte, und sprach über das Golfspielen, wie man also besonders ausholen muss, um die blöde Pille in das Loch zu befördern. Nicht? Und dabei holte er auch so ein bisschen aus, und dann das Nächste, was ich hörte, war betroffenes Schweigen. Der Chefarzt hatte getroffen. Zwar nicht die blöde Pille in das Loch, aber eine wichtige Arterie in meinem Bauch, die dann aufgeschnitten war von dem Skalpell, und da sprudelte dann nur so hervor das Blut. Alle wurden bestürzt und sagten sie, was ist los mit dem Patienten, und versuchten das abzudichten, aber der hatte so, das war ja eine Routineoperation, hatte getroffen. Und dann überstürzten sich die Ereignisse. Ich spürte plötzlich einen Ruck. Ich war aus dem Körper draußen. Ich schwebte in dem Operationssaal und sah, wie die alle sich um mich bemühten. Dann war mein erster Wunsch, mal sehen, ob der die Wodi, ich glaube, er hieß Agnidev, den ich gebeten hatte, für mich zu beten, ob der wohl in dem Wartezimmer war und auch um mich betete. Nicht? Und im gleichen Augenblick, wo ich den Wunsch hatte, war ich in dem Wartezimmer und sah ihn. Er hatte ein braun kariertes Hemd an und betete. Sehr nice. Er hatte gesagt, er würde beten. Es war Mittagszeit um 14 Uhr, wo ein Devoti meistens hungrig ist. Und wenn er nicht isst, dann wird er müde. Also, aber er hatte gebetet und war nicht eingeschlafen. Dann war ich schon zurück und dann überstürzten sich die Ereignisse ganz, ganz schnell. Erstmal sah ich eine Art Lebensfilm. Ich sah meine Kindheit an mir vorbeigehen. Ich sah meine Reisen in verschiedene Bereiche Europas, die ich als Kind getan hatte mit meinen Eltern. Ich sah schließlich auch Szenen aus meinem Krishna-Bewusstsein und ich wusste, wohin sich dieser Film hinbewegen würde, nämlich auf die Zeit, wo ich im Krankenhaus lag. Und ich hatte Angst. Ich hatte gedacht, vielleicht ist das Ende. Denn nach meinem damals aufgestellten Horoskop sollte ich ganz, ganz jung sterben. Ja. Und er betete also zu Krishna. Für einen ganz kurzen Augenblick betete ich sehr ernsthaft und sagte, mein lieber Krishna, bitte sei jetzt bei mir und bitte sorge dafür, dass alles, was jetzt geschieht, nach deinem Willen geschieht und nicht, dass ich hier aufgrund eines schlecht operierenden Arztes frühzeitig meinen Körper aufgebe. In dem Augenblick sah ich in diesem Augenblick sah ich ganz kurz das lächelnde Gesicht meines verehrungswürdigen Herrn vor mir auftreten. Er lächelte und er gab mir zu verstehen, warum hast du mich um diese beiden Segnungen gebeten? Ich bin doch immer bei dir und es gibt nichts, was nicht nach meinem Willen geschieht. Du brauchst mich nicht darum zu bitten, bei dir zu sein und dass alles nach meinem Willen geschieht. Das ist so und so schon da. Ich kam mir da ein bisschen doof, war ein bisschen überführt vor, ehrlich gesagt. Und dann sagte Krishna, du hast noch nicht dein Dharma erfüllt. Du brauchst noch Zeit und dafür gebe ich dir noch mehr Zeit. Mach dir keine Sorgen. Und dann verschwand Krishna. Im nächsten Augenblick schwangen die Flügeltüren auf zum Operationssaal und der schwedische Assistenzarzt aus Lund, Lund ist im Südschweden, redete mich im perfekten Schwedisch an. Ich glaube, sagte der Interfer, du hast doch nichts gespürt, oder? Er hatte ich guckte ihn einfach an, zu müde, um zu antworten. Ich hatte ihn vorher getroffen und er sagte, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, das geht alles ganz, ganz einfach und ganz routiniert ab, ist keine schwierige Operation. Und dann hat er nochmal nachgefragt, du hast doch nichts gespürt, oder? So, ich bin deswegen überzeugt von dieser Begegnung, dass wir alle eine bestimmte Aufgabe haben, die wir einfach erkennen müssen. Manchmal ist diese Aufgabe etwas, vor dem wir uns noch ein bisschen, kennt ihr das deutsche Wort drücken? Dass man sich davor drückt, das ist dann nicht angenehm, das zu tun. Manche von uns spüren schon, was das sein könnte. Manche von uns sind noch nicht bereit, das Krishna zu geben. Aber ich möchte euch trotzdem inspirieren, euch darüber Gedanken zu machen. In dem Augenblick, wo ihr das tut, werdet ihr verbunden werden mit einem Kreislauf, dem Kreislauf des Dharmas oder den Kreislauf der Kraft. Prabhupada hatte einmal über das Thema Opfern gesagt. Und davon spreche ich ja die Zeit, die ganze, etwas zu Krishna zu geben, unsere Aufgabe zu erfüllen. Prabhupada hatte gesagt, es ist wie mit dem Kreislauf des Wassers. Wenn das Wasser vom Himmel herunterfällt auf die Erde, dann soll es von der Erde wieder zum Himmel zurück. Nicht? Kennt ihr diesen Kreislauf? Ja. O Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser, sagt Goethe. Vom Himmel kommst du und zum Himmel gehst du. Das kommt in unserer neuen Elementenshow kommt das vor. Gut, ihr Lieben. Das ist, was ich euch gerne heute erzählen möchte. Hoffentlich war es nicht zu ernst. Es spiegelt so ein bisschen wider, wie wir in der Vedenakademie denken, wie viele von uns in der Vedenakademie denken. Aber eins müsst ihr sagen. Wir mögen zwar am äußersten Gipfel Deutschlands sein, aber es ist ein schöner Gipfel. Mhm. Ne? Medi, das ist, glaube ich, auch aus deinem Herzen gesprochen. Also wenn man hier so steht und hier so rausschaut. Schön. Ich war gestern wieder spazieren und habe das wieder festgestellt. Also ich war nur an der bisschen spazieren, nicht so heftig spazieren. Aber. Gut. Ja. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir haben heute nicht für euch gekocht.